Liebe Schwester und Brüder, lieber Herr Bischof, vor allem Dank für die herzliche Einladung. Abt Christian ist schuldig und seine Kollegin schuldig, dass ich heute da stehe. Und das ist gleichzeitig also die Zeit der Danksagung. Also ich komme, wie Sie wissen, aus Ungarn und Ungarn war bis vor kurzem versperrt, also hinter dem eisernen Vorhang. Aber wie Sie wissen, Österreicher und dabei die Benediktiner haben einen möglichst engen Kontakt zueinander. Und eben deshalb danke für die Österreicher, dass die damals 1956 meine Großeltern in Traiskirchen aufgenommen haben und für viele andere Mitbrüder. Danke für die österreichischen Christen, dass sie mit so viel Hilfen also zur Seite gestanden haben, also für das Ungarnvolk und für die ungarische Kirche. Und besonderen Dank für die österreichische Benediktinerkongregation, die Pannonhalma und Jür, es gab zwei Häuser damals, also so viel geholfen haben. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin kein Prophet, kein Sohn der Propheten, aber habe Teil an Prophetentum durch meine Taufe, durch die Sakramente, wie ihr alle, liebe Schwestern und Brüder. Und ich habe mich besonders gefreut über diesen Satz von Kardinal Franz König: Wenn die Großen nichts machen, dann sollen die Kleinen beginnen. Ich bin in der Meinung, wir Kleinen müssen etwas Neues und wieder Gutes beginnen. Teresa von Kalkutta hat gesagt, wir sind alle Kleine und können nur kleine Leute, wir können kleine Dinge machen, aber mit großer Liebe. Und wir müssen um diese große Liebe jeden Tag beten und bitten. Wie Schwester Ruth schon angedeutet hatte, ich wollte mit dieser Story vor Ihnen also beginnen. Vor ein paar Jahren, wieder aus Wien, meldete sich bei mir eine Stiftung und der Leiter der Stiftung hat mir Folgendes gesagt: Herr Erzabt, wir wollen von Wien aus 400 junge intellektuelle Universitätsstudenten als eine Gruppe, Reisegruppe nach Pannonhalma bringen. Diese Reisegruppe besteht, wie gesagt, aus jungen Intellektuellen aus aller Welt, einflussreich, intelligent, offen und sie wollen erfahren, was ein katholisches Kloster, Benediktinerkloster ist. Das ist wichtig für sie zu wissen, weil sie werden später Präsidents, Ölscheiks, Päpste, Kardinäle und alles, alle mögliche. Und es ist in Pannonhalma wirklich eine nette, junge, sympathische, enorm große Gruppe erschienen und ich hatte die Aufgabe, in 5 Minuten sie begrüßen zu dürfen und ihnen kurz zu sagen, was ein Kloster ist. Das war katastrophal und dann kam also die Idee, wie soll ich das ganz vereinfachen, damit das nicht... Ich muss ehrlich sagen, ich habe daran gedacht, ich beginne mit den Wüstenvätern und mit Jesus Christus oder dann mit heiligem Benedikt. Aber ich dachte, das wird für sie stinklangweilig und schon beim ersten Wort verstehen sie nichts. Dann habe ich, das ist öfters also meine Erfahrung, liebe Schwester, das ist nur Nebenbemerkung, wir müssen alles vergessen und am Anfang bei Füßen Jesu Christi beginnen. Nicht einmal sein Name ist bekannt, weder in Österreich. Das ist ein bisschen übertrieben, aber im Alltagsleben ist das faktisch so. In Ungarn ist das für alle Fälle so. Also, ich habe den Jungen Folgendes gesagt: Liebe junge Freunde, herzlich willkommen hier in Pannonhalma auf dem Berg in einem über 1000-jährigen Kommunikationszentrum. Wir leben seit 1000 Jahren hier, wir sind eine Gemeinde, wir führen Kommunikation. Sie haben das ab sofort verstanden, und zwar in drei Richtungen. Jeden Tag versammeln wir uns, lesen Bibel, beten, meditieren, ich habe die klassischen Begriffe kurz aufgezählt, und suchen und fragen nach dem Geheimnis unseres Seins und unseres Menschenseins. Und weil wir unsere Frage an das Geheimnis, Richtung Geheimnis stellen, wir kennen ihn und wir nennen ihn Gott und Vater. Und wo wir ihn ansprechen, fragen, werden wir unterwegs unsere eigenen Herzen verstehen, unsere Wünsche, Sehnsüchte, mögliche und unmögliche Laster und Tugenden und alles. Und so entsteht ein Dialog zwischen dem Sein, also Gott, und unserer Seele. Und was wir dann erfahren, versuchen wir in unseren Pfarreien, Gemeinschaften und in unseren Schulen mit Hilfe der Kultur weiterleiten an die Leute. Ich hatte nicht so viel Zeit wie hier, also ich musste also meine Begrüßung beenden, aber Sie haben das sofort kapiert und ich habe noch ergänzt, diejenigen, die unter Ihnen die Bibel ein bisschen kennen oder schon Jesu Worte gehört haben, dann haben Sie höchstwahrscheinlich entdeckt, dass wir hier in diesem Kommunikationszentrum nichts anderes machen, dass wir das Hauptgebot Jesu Christi verwirklichen wollen. Also mindestens sehnen wir uns danach, das zu verwirklichen. Und das besteht: Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, Seele, mit deinem ganzen Wesen und den Nachbar, deinen Mitbruder, der genauso ist wie du, also dich selber. Und die sind die wichtigsten Herausforderungen in dieser Welt. Und dazu möchten wir uns selber mit Gottes Hilfe und mit Hilfe der anderen beibringen. Und dann habe ich mich natürlich also von Ihnen verabschiedet und Sie hatten fast ein ganzes Tag in der Kirche, in der Bibliothek, in allen Räumen des Klosters zu schauen, was ist in concreto eigentlich ein Kloster ist. Liebe Schwester und Brüder, was wollte ich Ihnen erzählen? Wie ich das schon formuliert hatte, wir leben in einer sich total veränderten Welt. Wir können diese Welt gut, hässlich, langweilig, sündig und so weiter. Fast fühlen wir uns selber schon fremd in unserer Welt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man mit den Menschen im Dialog ist, dann auch die Menschen fühlen sich unwohl in dieser Welt. Dann was für eine Aufgabe, was für prophetische Präsenz brauchen die Christen? Eigentlich das zu tun, das Wesentliche zu tun, was ihnen geschenkt worden ist, von Gott geschenkt worden ist. Das heißt, dass wir in uns selber und in unseren Kommunitäten das, was wichtig ist und allein wichtig ist, die Liebe. Und Sie, liebe Schwester, Sie sind wahrscheinlich auch hier in Mehrheit, Sie sind das die Barmherzigkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob das Ihnen bewusst ist. Und nicht nur dann, wenn sie beten, sondern wie sie mit den Menschen umgehen und handeln. Das müssen sie wissen und so üben. Und das strahlt sich dann zurück. Das soll ihnen Friede und Freude in ihren Herzen schenken. Das kann man ab und zu nicht weiter erzählen, aber das ist eine Erfahrung. Und das ist genauso für uns Männer, weil das ist allgemein menschlich. Also, in einer total veränderten Welt wollen wir uns auf neue Worte formulieren, wie wir das Erfahrene den Mitmenschen weitergeben. Und liebe Schwestern und Brüder, alles sehr einfach. Ich bin glücklich, dass ich gestern Nachmittag an eurer Generalversammlung teilnehmen konnte, durfte. Es war lehrreich und bereichernd, aber ich würde, wenn ich sowas sagen darf, bitte noch einfacher. Also wir haben eine unmögliche, katastrophale, fast wie EU-katholische Kirche. Alles ist administriert, eingeschrieben, aufgeschrieben. Das ist unmöglich. Stellt euch vor, wenn Jesus Christus mit Samariterinnen, mit Grundbüchern und so weiter gehandelt hätte, also wären sie nie also zueinander gekommen. Also ich weiß, das ist eine Katastrophe und Nachlassenschaft, also der hohen Kultur, also was wir oder woran wir, aber das, ich weiß nicht wie, aber innerlich für alle Fälle müssen wir, also bestimmte Pflichten muss man machen, aber muss man innerlich wissen, das ist Quatsch. Das handelt sich nicht, also das darf man, bitte um Gottes, nicht ernst nehmen. Nur Gott und sie selber. Alles andere ist überflüssig in dieser Welt. Sonst kann man nicht leben. Nun, also ich habe so mir noch eine Notiz gemacht. Denken Sie daran, wie oft und andächtig wir Israels Flucht aus Ägypten lesen oder Maria mit Jesuskind. Wenn man fliehen muss, was nimmt man mit? Nur das Wesentliche, also das Nötige. Und das Christentum, Christenheit in dieser Welt nach 2000 Jahren befindet sich in dieser Situation. Also wir sind fremd geworden, obwohl unser Herr Jesus Christus ist für diese blöde Welt also sich geopfert. Also wir müssen also diese kulturelle Zivilisation irgendwie überbrücken, aber es steht nur eine Möglichkeit, von Herz zu Herz, von meinem Herz zu Jesu Herz, von meinem Herz zu Gottes Herz, zu Gemeinde, und alles andere muss, soll also ausgeschaltet werden, sonst funktioniert das Wesentliche nicht. Liebe Schwestern und Brüder, schon zweimal gehört, ich komme aus Ungarn. Akute Frage ist bei uns Migrantenfrage. Ich will darüber nicht sprechen, aber doch einige Gedanken mitgeben. Wenn ich als ungarischer Benediktiner an unsere tausendjährige Geschichte denke, dann soll ich Ihnen sagen, wir sind immer an der Grenze von zwei Welten, also gewesen und gelebt, zwischen Türken und Christen, später also Ost und West und teilweise auch heute. Jetzt also ist eine allgemeines Problem, also Migrantenfrage, und nicht Ungarn und nicht wir ungarische Benediktiner werden das lösen. Was haben wir bisher in der Geschichte gemacht? Nur Neuzeit. Nach der Französischen Revolution haben wir Schwestern, Nonnen aus Frankreich aufgenommen. Sie sind vor Napoleon bis Ungarn geflohen. Die zwei, die wir auch mit Namen, aber es gab mehrere, kennen, ruhen in unserer Krypta mit Männern zusammen. Weil wir hatten keinen anderen Platz, also in Not, also Schwestern. Dann vielleicht wissen auch die österreichischen Äbte nicht aus Göttweig und Kremsmünster, vor Napoleon sind ihre Vorgänger mit Schatz und Archiv nach Ungarn, nach Pannonhalma gekommen. Und weil Pannonhalma schon gefährlich war, sind sie Richtung Tihany weiter, weil Napoleon wollte dorthin nicht mehr hinmarschieren. Dann 20. Jahrhundert, wir hatten eine fürchterliche Kommune. Wien hat das irgendwie ausgelassen, also die erste kommunistische Regime, wo auch jüdische Rabbis Kommunisten roten waren. Und nach der Niederschlag dieser Kommune haben die ungarischen Benediktiner einen kommunistischen Rabbi 2 Monate lang versteckt. Ich habe alle Gästebücher nachgeschaut, Gräfinnen, Grafen, alle vornehme Gäste ist eingezeichnet, nur der Rabbi nicht. Und der Rabbi lebte unter den Benediktinern, mochte Gregorianik und hat jeden Abend mit dem Prior Hebräisch gesprochen. Und der Prior hat ihn angeboten, Herr Rabbi, wenn das Ihnen so gefällt, bleiben Sie bei uns. Er ist dann weitergegangen, aber hat einen interessanten Satz also hinterlassen. Er hat das alles in seinen Memoiren also niedergeschrieben. Er hat gesagt, Pater Prior, wenn Sie uns und mir Gutes wollen, bitte wollen Sie mein Volk nicht ausrotten, nicht töten. Fürchterlich, 1920. Dann wissen Sie, ich muss meinem Volk nachfolgen, weil das Schicksal meines Volkes will ich auf mich nehmen. Sie in dieser wirtschaftlichen Sicherheit werden diese Ausgesetztheit, ich weiß nicht, ob ich das so richtig spreche, aber versteht mich, also irgendwann erfahren können, was Armut, was draußen stehen also bedeutet. Und der Rabbi ist weggegangen, in New York gestorben, heute seine Gebeine ruhen in Kidron-Tal in Jerusalem und erwartet den Messias. Er war ein orthodoxer Rabbi, aber ein bisschen betäubt vom Kommunismus. Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir in Pannonhalma wieder Juden, Frauen, Kinder, Soldaten gerettet. Nicht umsonst ist unser Erzabt Chrysostomus also mit Yad Vashem ausgezeichnet. Also ich wollte nur euch kurz sagen, also das war unsere Geschichte und Alltag. Dann ist der Aufstand gekommen, niemand weiß, weil das ist noch nicht entdeckt. Kommunisten trieben die Kommunisten Richtung, nicht nach Moskau, sondern nach Wien. Und sie übernachteten im Gemüsekeller in Pannonhalma. Am nächsten Tag sind sie nach Richtung wahrscheinlich Wien, also Österreich oder noch weitergegangen. Und so ist dann das auch passiert, dass vor 6 Jahren oder 5 Jahren, also einmal sind die Migranten erschienen, nicht um die Politik der Regierung zu kritisieren, sondern das war einfach unsere Pflicht, unsere Erfahrung, unser Muss, dass wir 3-mal oder 4-mal Familien, also von den Migranten, aufnehmen mussten. Und ganz zufällig haben wir eben bei diesem Fall von den Österreichern gelernt. Ich hatte, das heißt, wir im Konvent hatten Studia Monastica, also so Studientage. Und der gute Pater Albert Geuss, wollte und sollte über Lectio Divina, also das ist sein Fachgebiet, sprechen. Und in diesen Tagen waren die Migranten in Budapest. Dann habe ich, Albert, wir brauchen jetzt nicht Lectio Divina. Was machst du in Österreich, also in deiner Pfarrei, mit den Migranten? Und die zweite Tagung hat über die Migranten und er hat meinen Konvent vorbereitet, wie, was und so weiter müssen wir tun, wenn wir wirklich menschlich mit unseren Mitmenschen umgehen. Schluss. Also es gibt Situationen für die Christen, wo man anders sich benehmen muss, wie das vorgeschrieben ist oder erwartet ist. Unser berühmter, weltberühmter Schriftsteller Peter Esterhazy schreibt irgendwo, der Christ soll immer die Freiheit haben, anders handeln zu können und zu dürfen wie die anderen. Entschuldigen die Schwester, also nur eine uralte Story. Mater Kirai war eine hervorragende englische Fräulein, Schwester in ihrer Schule in Budapest noch während des Zweiten Weltkriegs, aber Mater Kirai, wie viele andere Schwestern, wurde ins Gefängnis geworfen und befand sich unter 200 Prostituierten von Budapest also im Gefängnis. Und später hat uns als jungen Kleriker erzählt, stellt ihr meine Söhne, ich musste eine richtige Entscheidung treffen, ob ich katholische Nonne bleibe oder Mutter für sie werde. Und ich habe für Mutterschaft also entschieden. Natürlich ist sie Mater Kirai geblieben, aber mit all ihrer Herzensliebe, also zu den Prostituierten gewandt. Und sie haben gemeinsam Weihnachten im Gefängnis und alles Mögliche. Und sie war mit ihrer seelischen Herzensgüte Mutter der Prostituierten. Ja. Weitere Akzente. Also das war wichtig, darüber kurz zu sprechen. Ökumene. Also bitte die Schriftsteller darüber nicht zu schreiben. Also Ungarn befindet sich, was Ökumene betrifft, noch in der Gegenreformationszeit. Also ein bisschen verspätet. Und was kann prophetische Präsenz, ein Kloster, das schon vieles gesehen hat und mehrmals aufgehoben wurde, machen, dass mit dieser Freiheit der Stern der Ökumene aufläuten lässt. Und nicht umsonst haben wir Papst und Patriarch und Patriarchen und so weiter nach Pannonhalma eingeladen. Wir wollten Signal geben für unser Volk, für unser Christenvolk und für Osteuropa, dass sowas gibt, weil wenn die Schäfer sich brüderlich miteinander sprechen können und durch die Medien kann man das sehen, dann muss auch der kleine Bürger sich anständig benehmen und menschlich also, und christlich mit den anderen und nachhören. Und das war dann auch dann eine interessante, Johannes Paul II. Hat mich unter vier Augen gefragt, Herr Erzabt, was für ein Mensch ist der Patriarch? Sagte, Heiliger Vater, vor allem ein guter und gläubig. Sind seine Augen hoch geblieben, also von einem hohen Priester gläubig zu sagen, ja, aber das war meine Erfahrung, dass er glaubt daran, dass die Christen zueinander finden müssen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, noch eine kleine prophetische Präsenz. Das ist, dass die Christen beten normal alltäglich, aber doch ein Wunder. Seit 6 Jahren dürfen wir in unserer erneuerten, schönen Basilika beten. Und dadurch ist es auch gekommen, dass wir nicht nur Laudes und Vesper und Konvent haben, sondern die Mittagschore in der Kirche beten. Aber in Mittagschorezeit gibt es auch Touristen und Wallfahrer. Sollen wir sie ausschließen, weil sie uns stören? Wir haben überall Tafel gestellt. Silenzium, wir beten. Touristen, Wallfahrer, einzelne Gruppen kommen. Ab und zu ist die Basilika voll. Und wir beten diszipliniert. Der gutmütige Atheist kann auch 12 Minuten ertragen. Also sie bleiben da. Und dann kommt die Überraschung. Wir haben die Mediahora am Ende eröffnet und kleine Fürbitten eingeführt, wo eigentlich sowas nicht gibt, wie hier im Laudes. Und jeder Tag ist thematisiert. Bei jedem Tag beten wir die anwesenden Wallfahrer und Touristen und das betrifft ihn unerwartet. Hier gibt es einen Ort, wo auch für mich gebetet wird. Also das ist nicht Platz der Reklame, aber das würde ich euch allen, eine Kleinigkeit. Man muss nicht immer die Rituale, sondern die Liebe zu Gott und zu Menschen verwirklichen. Und so kann man das tun. Und was Ökumene, liebe Schwester, im Martini-Jahr vor 2 Jahren durften wir Tese in Pannonhalma begrüßen. Und wir hatten ein regionales Jugendtreffen, wie ihr vor kurzem, also in Graz, Frey Alois mit 10 Mitbrüdern aus Tese und mit 700 Jungen in und um Pannonhalma herum. Das war wirklich eine Freude für die Jungen und für die Alten, also genauso. Also, und im Martinusjahr haben wir unten in der Pfarrei einen Tisch gestiftet und wir wollten den Leuten nicht nur warmes Mittagessen, sondern verlangten, dass sie sich nebeneinander hinsitzen. Schwierig. Die Leute wollen nicht zueinander sitzen. Die Leute sind leider, wie wir, egoistisch. Sie denken an sich und an die anderen. Und das ist dann seit 2 oder langsam 3 Jahren ein Kampf, wie wir die Leute zueinander bringen. Nimm dir Platz, versuch mal mit den anderen zu sprechen und so sollst du in Gemeinschaft essen. Das ist das auch eine. Und darin nehmen die Schüler teil. Und so wollen wir mit verschiedenen sozialen Projekten auch unsere Schüler, 340 in der Schule, sensibilisieren. Vorige Woche haben sie mit Waisenkindern zusammen gewesen. Liebe Schwester, ich schaue mal Schwester Ruth an. Meine Zeit ist langsam aus. Noch etwas dann. Ich war noch ein junger Pater an der Universität zu Budapest. Professor Kakosi war der große Ägyptologe und Koptologe und ich habe bei ihm koptische Sprache gelernt. In Pannonhalma hat man gedacht, dem ist gar nicht in Ordnung, also studiert koptisch. Warum? Weil ich bin also junger Priester, junger Benediktiner im Sinne des Zweiten Vatikanums gewesen. Und ich wollte die Quellen, Fontes, weil das Konzil hatte die Absicht, ad Fontes zurückzunehmen. Und damals nur die Kopten. Und Folgendes hat mir Professor Kakosi gesagt: Pater, beobachten Sie die Kopten. Ich mag sie. Wissen Sie warum? Hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, dass mein Professor also gläubig ist oder schätzt die Gläubigen. Wissen Sie, die koptische Kirche, die ich kenne, die einzige Kirche, die in den vergangenen 2000 Jahren nie zur Macht kam. Nie zur Macht. Und wenn Sie in die Augen der Kopten hinschauen, sehen Sie die Milde, die Demut und den Glauben. liebe Schwester, ich habe kaum geglaubt damals, 71, dann, also 15, 20 Jahre später durfte ich nach Ägypten, nach Kairo, Alexandrien und ich beobachtete die Augen der Kopten. Es ist wirklich so. Wenn Sie mögen oder Möglichkeit haben, wie wäre es, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir Europachristen auch diese milde Barmherzigkeit, Liebe, Freude ausstrahlen könnten, weil wir wissen, dass das alles Gottes Geschenk ist und nicht unser Produkt ist. Ich will schließen, weil ein alter Geschichtslehrer könnte Ihnen bis Mitternacht also erzählen. Also ich habe mir notiert, liebe Mitchristen, Mitchristen, wir müssen katholische Christen von uns, ich habe das geschrieben, von unserem Leistungsdruck befreit werden. Also wir sind eine kleine Kommunität, schwache Kommunität. Unsere Stärke ist der Herr. Nicht wir produzieren oder schaffen diese hässliche Welt. Das ist also uns also gegeben und ist für uns gegeben, dass das besser und lebbar wird. Und ich wollte Sie alle daran erinnern, die Jungen werden, wir Älteren haben schon unsere Gelübde so abgelegt, suscipe me domine secundum eloquium tuum ut vivam, überlegt diesen wunderbaren also Psalm. Es handelt sich in diesem Vers um nichts, was ich getan habe. Alles kommt von Gott. Er hat uns geschaffen, berufen und er erhält uns in seine Liebe, in seine Treue. Und wenn wir auf unsere Gelübde, auf unsere Großzüge Gottes, also uns anvertrauen können, dann können wir auch in Not, in Schwierigkeit, in Enge, in Freude und in innere Freiheit leben. Das wünsche ich Ihnen allen von Herzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.